Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Episode unseres Podcasts Frauen reden über Frauenthemen. Und ich freue mich sehr, jemanden im Podcast zu haben, der schon im Podcast war, der auch schon in der Frauenreihe war. Und ihr denkt, hä, wieso darf die denn zweimal kommen? Ja, das ist halt zwei Gründe. Erstens ist meine wundervolle Frau sehr vielseitig in dem Thema und hat noch ein anderes Thema, was wir besprechen können. Und da habe ich gedacht, ja, warum nicht? Die einzige Frau, die zweimal in meinem Serie dabei sein darf, ist halt meine Frau. Das ist perfekt. Und das Zweite ist, ihr wisst ja, ohne meine Frau gibt es auch diesen Podcast gar nicht. Sie trägt ja den mit. Jede einzelne Folge ist sie hinten dran und erlaubt sie mir. Du darfst dich ja gleich selber wehren. Ne? Nein, es gibt vor allen Dingen den Grund, es gab mal eine Vortragsreihe, die ich sehr, sehr wichtig gefunden hätte, die nicht stattgefunden hat, nämlich über Mama werden, Eltern werden, der irgendwie nicht so richtig zustande gekommen ist. Irgendwie hat sich da nur ein halbes Paar angemeldet gefühlt. Und das hat mich damals so verrückt gemacht vor einem Jahr. Ich dachte, wir müssen irgendwann nochmal über das sprechen. Und inzwischen gibt es ja viele andere coole Sachen, die daraus so ein bisschen entstanden sind. Und trotzdem habe ich gedacht, ja, wir sind jetzt ja so an dem Punkt, jetzt habe ich langsam geboren, Wochenbett. Wir haben schon ein bisschen gesprochen, Rita Messmer war schon da. Aber jetzt müssen wir nochmal reden, jetzt werde ich ja das irgendwie Mutter. Und da habe ich gedacht, da ich das ja mit dir zusammen auch irgendwie erlebt, durchstanden habe, dreimal. Und finde, relativ gut rausgekommen. Mit wem könnte ich da besser drüber reden als mit dir? Also herzlich willkommen, mein Liebling. Schön, bist du nochmal im Podcast und hast dir Zeit genommen.
Ja, danke vielmals. Ich freue mich sehr, nochmal hier zu sein und nochmal sprechen zu dürfen. Und ja, über eins meiner auch Herzensthemen, das Mutterwerden, was mich natürlich selbst mit den drei Geburten und den dreimal Mutterwerden auch sehr geprägt hat.
Genau, jetzt könnte man ja sagen, okay, gut, Mutter werden wir irgendwie alle, ist vielleicht das Natürlichste der Welt, was soll man darüber eine Folge machen? Na, ist vielleicht eins der ursprünglichsten Themen, das liegt ja in unseren Genen oder so, ne? So ist ein bisschen ein provokanter Einstieg, aber warum ist es denn wichtig, dass wir heute jetzt gerade bei uns in Westeuropa über das Reden Mutter werden?
Das gibt ganz viele Gründe. Einerseits stelle ich in der homöopathischen Praxis fest, dass das ein großes Thema ist bei den Frauen, bei den Müttern, weil es einfach rund um diese Zeit auch viele Struggles gibt. Als eine sehr strenge Zeit ist für viele Frauen, als intensiv erlebt wird und sich auch Fragen, Unsicherheiten und ich sage auch mal, ja, die eine oder andere Leidenssituation auftun in dieser Lebensphase. Und ich denke, dass wir da auch ein ganz anderes Bild leben oder die Rolle sich auch verändert hat über die letzten Jahrzehnte und wir auch die Mutterschaft heute nicht mehr vergleichen können mit der Mutterschaft vor noch 20, 30 Jahren. Und ja, das sind mehrerlei Gründe. Auch erlebe ich das auch natürlich privat, außenrum. Also nicht nur, es ist nicht nur gesprochen jetzt aus der fachlichen Sicht, sondern auch etwas aus der persönlichen Wahrnehmung und ja, Rundumschau.
Wenn wir so ein bisschen starten, das ist jetzt vielleicht eine gute Männerfrage, ne? Wann fängt denn überhaupt Mutterschaft an? Also ist das mit dem Schwangersein, ist das mit dem Gebären? Wann würdest du das einordnen? Wir müssen es ja vielleicht auch nicht festlegen, vielleicht auch individuell, aber wenn man jetzt sagt, okay, ich werde Mutter, wann beginnt das?
Ich denke, da ist das recht individuell zu betrachten, wie so vieles, weil die Themen sich natürlich nicht für jede Frau zur selben Zeit auftun. Für die eine ist es ja schon ein Riesenweg, überhaupt die Empfängnis, dass die geschieht. Für andere geht das ganz leicht und das richtige Mutterwerden oder einfach das Mutterwerden passiert dann über die Schwangerschaft selbst. Also ich denke schon, dass die Schwangerschaft mit dazugehört zum Mutterwerden. Es ist auch so, dass ja bereits physiologisch, also von der Biologie her, die Umbauprozesse im Hirn bereits in der Schwangerschaft beginnen. Deshalb ist das unbedingt da als Start zu sehen.
Das ist ja schon ein interessanter Hinweis. Das heißt, Mutter, wenn es nicht jetzt irgendein psychologisches oder vielleicht sogar noch spirituelles Konzept oder das hast du auch schon angedeutet, wir reden jetzt auch nicht über eine Rolle, ne, dass wir jetzt irgendwie die Frauen in unseren, sag ich mal, jetzt ganz modern in irgendein patriarchalisches System zurückdrängen wollen, ne, wo sie irgendeine Rolle zu erfüllen hat. Sondern ich denke, dass wenn wir ja noch viel vielschichtiger jetzt gleich mit dir anschauen, aber einen interessanten Fakt, ne, dass das sich auch biologisch verändert. Also Mutter werden ist jetzt nicht nur einfach, nur ich, keine Ahnung, ich bin jetzt Lehrerin, ne, das ist ja auch irgendwie eine Rolle. Ne? Mhm. Aber da passiert ja nichts Biologisches, dass ich jetzt durch einen Akt der Biologie Lehrerin werde, sondern das ist ja wie vielleicht eine Berufung oder so. Ne? Aber dass wir bei Mutter werden auch eine biologische Veränderung haben, die jetzt über Schwangersein hinausgeht, im Hirn. Ne? Mhm. Das ist ja sehr interessant. Vielleicht wollen wir da anfangen?
Ja, also ich finde es gerade mal so gesprochen sehr fast entlastend für viele Frauen. Wirklich das Wissen, also dazu erfahren, es ist nicht nur einfach, ich bin jetzt etwas anders geworden, sondern tatsächlich, es ist ein biologischer, ganz körperlicher Prozess auch, der da abgeht. Entlastend in dem Sinne, dass man sich vielleicht das eine oder andere Mal hinterfragt als Frau, wieso verhalte ich mich jetzt anders, auch in der Schwangerschaft bereits, warum verändern sich plötzlich Sichtweisen etc. Und da wirklich zu wissen, es wird in meinem Hirn, findet eine Umbildung bereits statt, ist einfach extrem spannend, weil das ist mit der Schwangerschaft nicht abgeschlossen, der Prozess geht noch weiter. Da kann man, also finde ich einfach auch wahnsinnig interessant, wie da auch die Biologie so angelegt ist, dass wir Frauen da wirklich uns dahingehend verändern können, vom Hirn, einfach von der Struktur. Zum Beispiel, dass bereits in der Schwangerschaft auch das Hirn so verändert wird, dass wir zu diesem Ammenschlaf danach fähig sind. Das heißt, dass wir, wenn das Kind geboren ist, das Kind auch weinen hören, ist auch diesem Umbauprozess im Hirn geschuldet. Wir können mehr das Kind erfühlen, was es dann braucht. Wir sind danach auch wirklich mehr geleitet von diesem wahrnehmenden, spürsamen Teil in uns. Also dieses Mutterwerden umfasst auch ein größeres Maß an Empathie. Und das finde ich auch sehr spannend, oder? Wenn man vielleicht vor dem Selbstkinderhaben noch schreiende Kinder mühsam fand und wenn es dann die eigenen sind, ist es mehr, dass es einem im Herzen fast wehtut, weil wir es nicht aushalten, das Kind weinend zu erleben, und das ist auch diesem Umbauprozess geschuldet in dem Sinne. Ja. So als Beispiel zu machen.
Das finde ich auch sehr interessant, weil wir das ja einerseits erleben, wenn ich in der Homöopathie Leute betreut habe vor der Schwangerschaft und wenn die dann schwanger werden, dass man sieht, dass die auch andere, ja, ich sage jetzt mal Charaktereigenschaften oder eben auch physische Probleme, dass Krankheiten auftreten, die jetzt gar vorher nicht waren, ne? Aber wo die auch Verhaltensweisen sich ändern, sieht man sehr oft, dass Frauen selten dieselbe homöopathische Arznei benötigen vor der Schwangerschaft. Also sicher mal wie in der Schwangerschaft und dann sowieso im Wochenbett und so weiter. Aber auch oft hinterher durch diesen Prozess, wo wir jetzt gleich ja noch ein bisschen beleuchten, dass sie wirklich auch eine Veränderung machen. Ne? Mhm. Das heißt, mich erinnert das so ein bisschen an die Pubertät. Wir haben ja bei der Pubertät auch diese Gehirnprozesse, die sich ändern, der Charakter, der sich ändert. Ne? Das heißt, ich habe zwei Fragen. Die erste ist ein bisschen, dass uns noch mal kurz wegführt. Passiert das beim Mann auch? Hat der auch Änderungen durch einen Prozess, der ja in seinem Körper eigentlich gar nicht stattfindet? Also irgendwie sekundär auf die Schwangerschaft der Frau hin? Ne? Und die zweite Frage stelle ich dann auch gleich.
Ja, also es ist tatsächlich so, dass der Mann auch einen Veränderungsprozess durchläuft. Genau.
Ja, sehr interessant. Weil der ja zum Beispiel diesen Ammenschlaf nicht entwickelt. Mhm. Kannst du da mal so ein, zwei, ohne dass wir tiefer drauf eingehen, weißt du irgendwelche Fähigkeiten, was sich da entwickelt?
Nein, da habe ich mich ehrlich gesagt als Frau nicht weiter reingegeben.
Ist ja heute auch nicht Thema, aber da wissen wir schon, da müssen wir mal jemanden einladen.
Ne? Ja,
die
super Idee.
Die physiologischen Veränderungen des Mannes. Ne? Aber da sieht man ja auch wieder, dass das spannend ist. Ne? Ich meine, bisher war das so, ja, Männer händ und Frauen händ diese Kindheit und dann händ sie Pubertät, das händ sie irgendwie noch gemeinsam. Ne? Und dann wird nur die Frau schwanger. Und dann hätte sie ja später wieder Wechseljahre. Das sind ja eigentlich so Phasen, die ja dein Mann eigentlich nicht so richtig hat. Jetzt haben wir gehört, doch, irgendwie schon. Und dann wissen wir, okay, so halbe Wechseljahre gibt es irgendwie auch. Die sind alles ein bisschen anders. Ne? Das heißt, die Frau hat ja wirklich nochmal eigentlich ja dann offen, also ganz klar auch eine hormonelle Änderungsphase in der Zeit. Ne?
Mhm. Das ist richtig. Also muss ja also zwingend mit der Schwangerschaft die hormonelle Veränderung, danach mit der Geburt auch ganz klar ein Veränderungsprozess, der hormonell nochmal unterstützt ist oder eingeleitet ist, begleitet ist. Und es ist super, dass du diese Pubertät auch ansprichst, weil in der Pubertät geschieht genau dasselbe wie mit der Muttertät. Das ist der Fachbegriff dafür. Die Muttertät oder Matrescence im Englischen ausgesprochen. Sehr ein spannendes Thema, wer mag. Es gibt einige Podcasts darüber zu finden. Es gibt Bücher, sowohl Englisch als auch Deutsch. Kann ich wirklich sehr ans Herzen legen, sich damit zu befassen. Und der Prozess, der da geschieht, ist wirklich dieses Loslassen, wer ich war, und mich neu definieren bezüglich Körper, Körperbewusstsein, die ganze Persönlichkeitsentwicklung, was wir jetzt schon ein bisschen angeteasert haben, und dann auch die Rundumschau, das Bewusste oder die Sicht auf die Umwelt, mein Umfeld und auch natürlich den Beruf.
Sehr gut, dann gehen wir mal in die verschiedenen Bereiche rein. Ich habe mir jetzt noch so ein bisschen überlegt, die Mutterschaft oder Muttertät, wenn wir sie auch wie so eine Art Pubertät beschreiben, dann beginnt sie ja wirklich erst mit den Hormonen und physischen Änderungen, wenn tatsächlich eine Schwangerschaft besteht. Mhm. Ne? Aber mental beginnt sie ja auch schon, und das wird ja auch Einflüsse haben, wenn ich eigentlich überhaupt plane, schwanger zu werden. Und heutzutage kann das ja auch ein ziemlich langer Prozess sein. Ne?
Ja,
das ist ja nicht so, ja gut, ich werde jetzt mal schwanger, das gibt es auch, ne? Aber es gibt ja auch viele, die dann 3-4 Jahre versuchen, überhaupt schwanger zu werden. Und die kommen ja dann, sage ich mal, schon mal mental in so eine Mutterrolle. Würdest du das dazu zählen zu dem Thema von heute oder würdest du das ausklammern?
Diesen Prozess würde ich etwas ausklammern, ja.
Das ist wahrscheinlich so, wie ich mir vorstelle, ich wäre pubertär, bin aber nicht. Ne? Gut. Also dann bleiben wir bei diesem Muttertätsthema. Ne?
Ja.
Gut. Was wäre denn so am Anfang das? Wir wissen, es ist individuell, ganz klar. Mhm. Ne? Wir müssen aber ja trotzdem so ein paar Sachen finden, wenn wir da so reingehen in diese Schwangerschaftsthemen. Was sind da so die typischen Muttertätsprozesse, wenn es sowas überhaupt gibt?
Ja, also in der Schwangerschaft ist sicher für viele Frauen der Punkt Angst.
Mhm.
Punkt Angst, was man sich vorher auch nicht vorstellen kann, eine Sorge um ein Wesen, das man noch nicht kennt, das man auch noch weiß, wie weit ist es jetzt schon ausgebildet. Also es ist ja wirklich schon früh, auch für viele, sobald sie wissen, dass sie empfangen haben, dass bereits Angst mitschwingt. Und das gehört für mich da schon mit rein, dieses auch wirklich vom urweiblichen Instinkt gesteuerte, bereits Bewahrende in uns, was versucht, der Schwangerschaft erhaltend zu dienen. Viel den größeren Prozess sehe ich aber mit der Geburt. Und das mit der Schwangerschaft, ja, die Muttertät beginnt in der Schwangerschaft, aber den wirklich größten Veränderungs- und Transformationsprozess, der läuft nach der Geburt.
Du hast ja so ein bisschen gesagt, dass man eigentlich auch die Rolle verlässt und in eine neue geht. Ne?
Mhm.
Das heißt, man könnte sagen, die Schwangerschaft ist wie so ein Kokon-Zeit. Also ohne das vielleicht jetzt zu werten, ne? Aber du hast ja diese Larve zur Schmetterlingsvariante. Ne? Wenn ich wirklich eine neue Rolle habe, dann kommt ja irgendwann diese Kokonzeit oder zieht sich das über Jahre dann nachher?
Also ich sehe die Schwangerschaft und auch dann die Geburt als Vollendung, als diese Übergangszeit. Mhm. Weil die Frau hat ja große Wechsel, zuerst vom Kind zur Frau mit der Menarche, der Menstruation, die beginnt, und dann von der Frau zur Mutter ist wieder so ein großer Wechsel. Und die Schwangerschaft ist wirklich so die Einleitung, das sich anbahnende, die Geburt, der große Übergang, fast so als Initiation, und dann wirklich dieses reingeschmissen sein, jetzt bin ich Mutter. Viele haben ja auch, oder es gibt einige Frauen, die fühlen sich noch nicht so sehr mütterlich in der Schwangerschaft, und das kommt dann erst danach, und das muss ja auch nicht direkt mit dem ersten Kontakt mit dem Kind dann so sein. Das darf ja wirklich auch sich dann erst entwickeln.
Das heißt, wenn wir dann, also Kind ist geboren, wir haben jetzt mal die ersten 3 Tage, wo man vielleicht noch gar nicht Zeit hat, sich in irgendwelche neuen Rollen zu finden, da ist man ja noch ganz mit was anderem beschäftigt. Das läuft ja dann mehr ab, ne? Was deine Erfahrung auch, was ist so der Zeit, wo die Frau dann anfängt, wirklich zu realisieren, jetzt bin ich Mutter und jetzt beginnt ja, denke ich mal, auch noch etwas. Also es ist ja nicht abgeschlossen mit drei Monaten und so. Ne?
Genau, ja, also tatsächlich geht der Prozess viel länger, als wir denken oder auch selbst wahrnehmen. Und erst rückblickend, denke ich, für viele dann, wie klar ist, wie lange der Prozess eigentlich gedauert hat. Ich sehe so, dass die ersten 6 bis 8 Wochen vom Wochenbett wirklich sehr intensiv sind. Das ist die Anfangsphase. Es ist von vielen Extremen geprägt, und also extrem von extremer Freude zu extremer Beschwerde eventuell bis extremer Chaoserfahrung vielleicht auch. Und da haben wir diese Prozesse vom Wochenbett, sage ich jetzt mal, auch mit den körperlichen Dingen, die haben da wie etwas stehen im Vordergrund. Dazu kommt auch in dieser Anfangszeit selbstverständlich dieser Punkt, wie war die Geburt? Wie wurde sie erlebt? Und da sind dann meist auch ist diese Annahme dessen, wie es war, wenn es jetzt nicht positiv erlebt war, ja, steht da auch die Annahme dessen noch im Vordergrund.
Ja, ich habe überlegt, dass wir das gegen Ende machen. Mir ist das schon eingefallen als Punkt. Vielleicht können wir das ein bisschen schieben. Weil ich habe überlegt, wir beleuchten einmal, wenn du einverstanden bist, jetzt diesen Zeitlauf, wenn das relativ gut läuft. Ne? Ja. Weil ansonsten könnten wir gegen Ende nochmal drauf eingehen, zum Beispiel, was passiert auch, wenn ich sozusagen in diesem Prozess einen abrupten Abbruch habe durch einen Abort, durch eine Abtreibung oder durch ein Geburtstrauma. Das wäre ja wie in der Pubertät. Das können wir gegen Ende ein bisschen als wenn wir schon grob das verstanden haben. Bist du einverstanden?
Ja, super.
Sehr gut. Und dann können wir das noch auf die Seite blenden.
Ja.
Und so mal davon ausgehen, dass es alles relativ gut gelaufen und wie wir jetzt diese Muttertätsprozess dann.
Ja. So. Also gehen wir davon aus, die Geburt wurde positiv erlebt. Das Kind ist da, und dann denke ich, sind wirklich die ersten 6 bis 8 Wochen, oder das erlebe ich auch so in der Praxis, die sind geprägt von, wir schauen, dass das Stillen jetzt läuft, wir schauen, dass wir zu einem, ich sag mal, einigermaßen Alltag kommen, also die Erwartung ist da hoch in den ersten 8 Wochen, aber ja, es geht um die ganz essentiellen Dinge, wie Ernährung, wie Schlafen, also von der Mutter und dem Kind natürlich, die Gesundheit, die Rückbildung steht da im Vordergrund. Und die mentalen Prozesse laufen mit. Vielleicht ist da auch schon so der Beginn von ein bisschen Loslassen, was danach kommt, als Loslassprozess, der folgt auf diese Anfangsphase. Ja, wo wir auch wirklich voll reingeschmissen sind in diesen neuen Alltag, in dieses, auch noch ein bisschen sich finden mit, wo bin ich jetzt da hier gelandet, und jetzt ist da ja noch wer. Genau, dieses auch viel Realisieren, was ist, und Annahme, wie es gerade ist. Ja.
Ich denke auch, ein Problem, wenn ich mir das so ein bisschen vorstelle, ist ja dann auch, dass die Frau irgendwie damit so ein bisschen allein ist, ne?
Nicht unbedingt, ja. Also ich denke, da haben wir letztes Mal ja darüber gesprochen, in der Folge übers Wochenbett, dass wir uns da unser Dorf, unser Umfeld mit einbeziehen. Ja, es kann sein, dass da wirklich an Umfeld und Unterstützung fehlt. Aber zum Glück, also hier in der Schweiz, ist es ja üblich auch, dass wir von einer Wochenbetthebamme betreut sind in dieser Zeit. Und da uns auch wirklich jederzeit hinwenden können, sowohl mit den körperlichen wie auch mit den mentalen Prozessen. Vielleicht hat man auch eine Doula, die einen begleitet hat über die Geburt und auch danach noch zur Verfügung steht. Natürlich ist es eine Zeit, wo man sich den Partner fest zur Seite wünscht. Und das ja hier in der Schweiz mit 2 Wochen Vaterschaftsurlaub in Gänsefüßchen einfach auch nicht möglich ist über diese Zeit.
Ich habe jetzt auch mehr gedacht in Richtung, es gibt ja keinen Muttertätscoach, also ich kenne ja zum Beispiel keinen, gibt ja bestimmt, ja, inzwischen, ne? Ja. Aber das meinte ich mehr, ne? Weil ich habe mir jetzt so ein bisschen, ich hänge noch mit dieser Pubertät. Ne?
Ja.
Eigentlich in der Pubertät ist ja oft so, dass man diese Prozesse ja nicht unbedingt zur gleichen Zeit hat. Und eigentlich in der Pubertät auch viel eigentlich Unverständnis vom Umfeld erntet, weil sie es ja gar nicht verstehen. Ne? Und bei der Pubertät ist es schon bekannt und da ist schon mühsam, ehrlich gesagt. Ne? Und wenn jetzt eine Frau, keine Ahnung, ihre Freundin nennt jetzt alle noch kein Kind und sie kommt jetzt in diese Muttertätsphase, ja, und stellt alles um. Ich meine, sorry, nichts gegen Partner, die sind sicher bemüht, aber Männer sind auch keine Muttertätscoaches. Also
ja,
da hatte ich mir so ein bisschen gedacht. Und jetzt die klassischen Hebammen, das mag mit Doula oder Hebammen, die sich da ein bisschen auch ausgebildet oder spezialisiert haben, mag das auch anders sein. Aber jetzt so die klassische, sag ich mal, Krankenhaushebamme, ohne denen nahe treten zu wollen, glaube ich auch nicht, dass das jetzt Muttertätscoaches sind. Oder irre ich mich da?
Ich denke, das Bewusstsein für die Muttertät ist echt erst im Kommen. Ja, das ist so grundsätzlich. Das andere ist schon dadurch, dass man ja auch gerade wenn es das erste Kind ist, plötzlich so in dieser neuen Lebensphase irgendwie in einer neuen Welt gelandet ist, haben viele Mütter Einsamkeitsthematik. Mhm. Und ich denke, ja, da ist wirklich, ist man wie selbst gefordert, sich da zur richtigen, ja, Zeit Personen an die Seite zu holen. Aber in dieser Phase, also jetzt als Frau, als Mutter gesprochen, in dieser Phase bist du echt noch so beschäftigt, okay, mit, okay, was braucht mein Kind jetzt, mhm, wann komme ich zu Schlaf, ich hoffe, ich schaffe es noch unter die Dusche heute und ja, ja, was essen sollte ich auch mal noch. Das kommt erst danach.
Okay, was, ja, kommt dann als nächste Phase dann, wenn das mal so ein bisschen alles anfängliche Routinen hat jetzt?
Ja, aus der Sicht der Muttertät gesprochen, kommt nach der Anfangsphase eine Trauerphase. Ja, spannend, mhm, eine Trauerphase, und da gehört dann dieses Einsamkeitsgefühl, oh, für viele hin. Sagen wir Abschluss im Wochenbett, so nach circa 8 Wochen bis etwa rund um 6 Monate, eben, es ist individuell, aber so das erste halbe Jahr, wo auch für viele bewusst wird dann, wenn diese ersten essentiellen Dinge geregelt sind und man sich da etwas reingeben konnte, plötzlich, aha, okay, wie gestalte ich jetzt meinen neuen Alltag? Der erste Baby-Rush ist vorbei, die Besuche, die flachen ab und der Mann ist wieder voll arbeiten. Rundum läuft das Leben weiter, wie es vorher war, und für einen selbst ist da jetzt ein ganzen neuer Rhythmus und vor allem recht fremdgesteuertes Leben.
Ja, ja. Okay, das heißt, wir haben dann einerseits vielleicht auch dieses Unverständnis dann von den anderen, die jetzt ja einfach wieder normal weiterleben. Mhm. Ne? Auf der anderen Seite aber vielleicht auch ja das innere Verständnis, weil ich bin ja auch in einer neuen Rolle. Also ich habe jetzt ja keine Ausbildung gemacht, 3 Jahre.
Ja.
Und bin jetzt Lehrerin und habe schönen Mentor, der mich dann da reinführt und kann noch irgendwie mich rückversichern, sondern ich bin jetzt halt Mutter.
Genau, jetzt bin ich's und jetzt, okay, was bedeutet das jetzt für mich? Ja. Und auch Trauer darüber, dieses, ich sage jetzt mal, vorherige Leben etwas loszulassen, ja. Das Tempo, den Lebensrhythmus, den Lebenspuls, den man vorher hatte, loszulassen. Manchmal auch Kontakte loszulassen, manchmal auch dieses Körpergefühl, was man vorher hatte, etwas loszulassen. Es ist auf vielen Ebenen, wo Trauer stattfinden kann und darf. Und spannenderweise spricht man ja bei der Wochenbettdepression über Trauer, aber dass das darüber hinaus physiologisch ist, ist auch vielen nicht bewusst. Und ich denke, dass dieses Wissen auch den Mamas da draußen, die da jetzt vielleicht reinhören, wirklich wie ein bisschen Balsam auf die Seele sein darf. Du bist nicht verkehrt, wenn du darüber hinaus, über das Wochenbett hinaus, wirklich noch Trauer empfindest und auch einfach mal wehtut, dass jetzt rundherum das Leben ist wie vorher und du dachtest vielleicht vor der Geburt, hey, ich bin dann wie vorher nur mit Kind und mein Leben ist wie vorher nur mit Kind und jetzt merkst du, es ist ganz anders. Ja. Das darf auch traurig machen.
Ja, jetzt habe ich viele Fragen, aber ich versuche mal da in die Richtung zu bleiben, dass wir nicht abschweifen zu viel, aber vielleicht kann ich das später noch stellen. Das heißt eigentlich, wenn wir in diese Trauer sind, dann haben wir so ein bisschen angelehnt, vielleicht kommen ja noch andere Phasen, die das dann nochmal bekräftigen, meine jetzt Theorie, aber wir haben dann so ein bisschen eigentlich wie so Phasen der Trauer, wie bei nach einer Trennung, ne, eigentlich. Ja. Da gibt es ja auch verschiedene Phasen und da ist ja die Trauerphase ganz wichtig, aber das gibt natürlich ganz ein anderes Bild, wenn ich einerseits gerade das pathologisiere und sage, ja, die Wochenbettdepressionen oder Schwangerschaftsdepressionen oder so. Ne? Das wäre wie, wenn ich sage, jemand hat mich verlassen und ich bin jetzt depressiv. Das stimmt ja auch nicht. Ne? Man nennt das ja dann sogar in der Psychologie ganz anders, nämlich Anpassungsstörung. Ne? Mhm. Ist ja auch wieder negativ natürlich. Mhm. Ne? Aber wenn ich sage, ich habe eine Anpassungsphase, wo ich Teile loslassen soll, aber ja auch neue dazu bekomme.
Genau.
Ne? Dann denke ich, hat man auch noch mal eine Chance, mit dieser anderen Benennung auch anders damit umzugehen. Und die Frage würde ich jetzt gerne stellen. Wie geht man denn dann damit um? Nehmen wir mal an, das hat man jetzt gehört und denkt, ach guck, das ist vielleicht gar nicht eine Wochenbettdepression, wo ich jetzt Antidepressiva und Psychiater brauche. Mutationscoach wohnt jetzt bei mir gerade nicht in der Nähe, aber vielleicht kann ich jetzt selber was machen. Also was wäre so ein guter Bewusstseins- oder Prozess oder was würdest du jetzt zum Beispiel auch einer Frau raten, wenn sie jetzt in der Zeit käme zu dir?
Für mich ist wichtig, dass die Frau versteht, ich bin nicht falsch damit. Ja. Sich damit anzunehmen und auch dieses Gefühl der Trauer oder auch Einsamkeit, die wir vorher angesprochen haben, egal welches Gefühl da auch kommt, das kann ja mit der Trauer auch eine Wut zusammenschwingen, je nach Hergang auch. Der Empfängnis zum Beispiel, aber wenn wir jetzt beim, ich sage jetzt mal Standard bleiben, der Umgang mit diesen Gefühlen finde ich ganz wichtig, dass man als Frau auch sich erlaubt, diese Gefühle zu haben und dem auch einen Raum, einen Rahmen gibt, im Bewusstsein, ich sitze immer noch am Steuer meines Lebens und kann noch mitsteuern, aber es darf jetzt dieser Raum sein und wenn das für sich selbst schwierig ist, dass man sich da Personen zur Seite holt oder einfach den Rahmen schafft, wo man sagt, okay, mit meinem Partner ist das vielleicht schwierig, weil der sagt dann nur, ja, aber du hast ja das Kind gewollt. Oder ja, auch vielleicht Freundinnen, die das überhaupt nicht nachvollziehen können, dass man sich da dann vielleicht wirklich eine Fachperson holt. Das kann ein Homöopath sein, das kann eine psychologische Begleitung sein. Eben wie gesagt, die Doula, die einem da auch durch diese Zeit wirklich noch zur Seite stehen kann. Es gibt so viele Möglichkeiten. Vielleicht hat man ja eh schon einen Therapeuten aus der Zeit vorher, wo das Vertrauen schon da ist. Und aus der homöopathischen Sicht gesprochen kann ich sagen, dass wir da die Frauen auch mit homöopathischen Arzneien sehr gut unterstützen können. Vor allem dann, wenn sie sagen, und ich merke, es überkommt mich so, dass ich nicht mehr am Steuer meines Lebens sitze, sondern die Trauer hat mich eingenommen.
Und ich denke, es ist auch relativ leicht, in den Zustand zu fallen. Das hast du ja vorher auch schon erwähnt, weil man ja irgendwie so ein bisschen mehr fremdbestimmt ist. Ne? Mhm. Und ich denke, wenn ich eh schon fremdbestimmt bin, gerade das Steuer gerade noch loszulassen, ne, ist so, sagen wir mal, nicht besonders gut, aber so eine leichte Möglichkeit, da auch reinzurutschen.
Ja, dazu kommt Schlafmangel bei vielen. Ja, genau.
Ja. Nehmen wir mal an, ich habe die Phase dann irgendwie relativ gut gemeistert, dadurch, dass ich diese Gefühle zugelassen habe. Was würde danach kommen?
Danach kommt ab circa einem halben Jahr, von nach der Geburt gesprochen, bis circa eineinhalb Jahre, eine relativ lange Phase eines Übergangs.
Mhm. Schon wieder Übergang.
Ja, wo man aber so ein bisschen noch dazwischen immer noch steckt oder man hat jetzt losgelassen, angenommen, die Grundbedürfnisse sind wieder geregelt und so, man geht wieder darüber hinaus. Es kommen so langsam wieder Ideen, es kommen Impulse, Wünsche, so, man geht viel wieder ins Leben nach außen, in dieses neue Leben und das ist wirklich so dieses Ausprobieren, die Ausprobierphase, wenn man es jetzt bei der Pubertät auch anschaut.
Ja.
Ja.
Bleiben wir erstmal noch da, ich habe schon die Folgefrage, aber bleiben wir erstmal noch da. Was sind denn so vielleicht Stolpersteine in dieser Ausprobierphase? Nehmen wir erstmal das.
Ich denke, der größte Stolperstein ist, dass man sich zu schnell in etwas Neues stürzt. Mhm. Sei es mit dem Umfeld, sei es beruflich. Also mit dem Umfeld ist auch viele Partnerschaften sind ja sowieso auf dem Prüfstand danach, weil auch die Rollen in der Partnerschaft sich ja wieder neu definieren. Also man ist jetzt nicht nur Frau, Partnerin, sondern auch noch Mutter. Es ist dieses erste Versorgerjahr vom Kind, was ja den Fokus viel aufs Kind nimmt, weg von der Partnerschaft. Also es braucht ein bewusstes sich hinwenden wieder zum Partner und sich da dann zu schnell diesen Impulsen zu folgen, ist die größte Hürde. Mhm. Ja, da, ich sage jetzt mal, fallen viele drauf rein, etwas provokant gesagt, ja, wo es dann wie auch, ich sag jetzt mal, Lerngeld gibt am Schluss.
Ja. Das ist ja auch so ein bisschen unsere Gesellschaft, ne? Jetzt bist du wieder parat, jetzt kann ja der Kind in die Kita oder kann ja da oder kann ja hier oder Oma kann ja schauen und so weiter, ne? Also das Rundrum ist ja auch dann schnell wieder unterwegs oder erwartet das vielleicht sogar auch. Ne? Die Fragen kommen dann, hey, wann gehst du wieder arbeiten oder wann kommt das zweite Kind?
Genau,
oder,
das wollte ich auch gerade ansprechen. Ja, viele, die da ja nach dem ersten Jahr auch wieder sich bereit fühlen für das nächste Kind. Genau.
Dann stelle ich die Frage, ist mir auch schon vorhin eingefallen, aber stelle ich die gerade, dass wir das mal so gerade abschließen, die Thematik, da müssen wir da später nicht drauf eingehen. Geht das bei der zweiten Schwangerschaft übrigens nochmal? Also mache ich nochmal eine Muttertät oder ich bin jetzt ja Mutter, das ist jetzt nichts Neues?
Nein, das ist wirklich spannend so, dass dieser Prozess wieder von vorn beginnt.
Ja, ganz spannend, ja.
Ja.
Obwohl ich trotzdem beobachte, dass wenn, sag ich mal, die erste Muttertät relativ gut gelaufen ist, dass trotzdem die zweite Muttertät nicht dieselbe Intensität hat in keiner der Phasen. Also außer es geht etwas schief.
Ja, genau. Das klammern wir aus, wenn etwas schief geht, es nicht so läuft, wie wir uns wünschen für jede Frau. Ich denke, es ist wirklich für viele die erste Muttertät, die intensivste, da kommt es auch noch auf die Konstellation und Individualität drauf an, welches Kind habe ich da an meiner Seite. Ich meine, es kann eine Frau sein, die hat wirklich also größten Schlafmangel, hat ein Schreikind, was oder mit 3-Monats-Koliken, was auch immer. Das sind dann andere Umstände, die einem natürlich auch intensiver in diese Prozesse reinwirft, einfach weil man auch vom Nervensystem her schon viel belasteter ist. Und wie wir es auch von der Pubertät kennen, für die einen ist es zu Beginn schwieriger und für die anderen eher dann so mittendrin und nicht alle reagieren genau gleich auf diese hormonellen Veränderungen.
Ja. Wir gehen noch zurück nochmal in diese Probierphase wieder, sodass wir dann den Faden nicht verlieren. Was wäre denn so der größte Betreuungstipp oder Wir haben eins schon gehört, sozusagen abgeleitet aus dem Stolperstein, okay, slow, na, nicht 5 neue Projekte anreißen und noch das und das und das. Mhm. Ne? Aber neben dem, was wäre sozusagen, dass man die Zeit trotzdem schon konstruktiv verbringt, wie vorher, dass wir gucken, was kann die Frau machen in der Zeit? Mhm. Anstatt nur die Füße stillhalten, das ist ja vielleicht auch kein so beliebter Rat.
Ja, nein, gar nicht beliebt. Aber aushalten ist ein großes Wort für diese Phase. Aushalten, dass noch nichts in Stein gemeißelt ist. Und auch bewusstes sich ausprobieren, bewusstes Komfortzone verlassen und immer wieder sich achtsam begegnen, wie geht es mir jetzt damit, auch bezüglich diesen Faktoren mit Körper, Persönlichkeit im Sinne von, wie geht es mir jetzt damit, wenn ich bewusst mich dem und dem Thema widme, diesen Anteil an mir, was ich neu erlebe, mich diesem hingebe, auch das neu lebe, auch nach außen, oder weil vieles ist dann zu Hause oder für sich festzustellen, aber dann auch draußen mit den anderen wirklich so sich etwas auszuprobieren und dann auszuhalten, wie sich das anfühlt, immer wieder zu reflektieren, auch aufzuschreiben, Tagebuch zu führen in dieser Phase, ist sehr wertvoll.
Ja, und auch wenn ich ja gar kein Profi da bin oder jetzt einfach mitdenken, würde ich noch empfehlen, dass Sie Ihre Ideen aber auch aufschreiben.
Unbedingt, ja.
Weil ohne da zu viel ins Detail zu gehen, aber vieles von dem, was ja wir jetzt zum Beispiel auch gemeinsam erschaffen haben, haben wir auch exakt irgendwie in dieser Zeit erstmalig geplant, wenn ich mich nicht irre.
Zeitlich. Ja, oder erträumt.
Genau. Ja. Und ich denke, wenn ich sozusagen merke, ich will wieder nach vorne gehen, ich bin jetzt auch in dieser neuen Rolle und ich habe einen Haufen Ideen, ne? Mhm. Dass ich das nicht einfach nur wegdrücke.
Genau.
Oder sage ich mal, nur die Gefühle fühle, so
ja.
Wie in der vorigen Phase. Sondern denke, ja, ich habe aber die ganzen Impulse, Ideen neu. Und es ist ja im Prinzip, wenn man sieht, wie lange es eigentlich gebraucht hat, bis es wirklich hätte dürfen aufblühen, mhm. Unser gemeinsames Projekt zum Beispiel. Ne? Ja, also mal A, hat sich der Warten extrem gelohnt. So. Aber B, war es auch interessant, wie das sich entwickelt hat. Ne? Wenn ich mit der Idee dann wirklich auch über diese Entwicklungsprozesse hin dann wachse, ne? Mhm. Und die im Herzen behalte.
Ja. Keine Schnellschüsse zu machen und trotzdem träumen, durchdenken, aufschreiben, ja. Besprechen mit dem Umfeld, ja. Aber einfach noch die Füße stillhalten und warten, ob man dann noch nach einem halben, dreiviertel Jahr noch genauso denkt und fühlt, ja. Das ist aus meiner Sicht schwierig, dieses Aushalten, aber wertvoll.
In der Zeit, also du hast ja diesen tollen Mama-Kreis gegründet, vielleicht können wir da noch drüber sprechen, weil ich denke, das ist ja auch genau die Zeit, wo denn wahrscheinlich man aus dem Gröbsten raus überhaupt Zeit hat, so okay, Mütter-Väter-Beratung, Mama-Kreis, ich brauche jetzt vielleicht gerade keine Therapie mehr, aber irgendwie einen Ort, wo ich dann auch diese Treffen habe. Ich denke, dass also jetzt von dem Gespräch würde ich da einfach drauf schließen, dass dafür auch der Mama-Kreis ja ist.
Ja, das ist wirklich meine Idee, da den Rahmen zu schaffen, dass die Frauen sich mit diesen Themen austauschen können und auch mit dem Gefühl nach Hause gehen, ich bin in diesem Prozess nicht alleine, es geht den anderen genauso und trotzdem habe ich meine ganz eigenen Themen, die da mitkommen. Und dass dann ein Raum ist, wo ich verstanden werde, wo ich nicht bewertet werde dafür, wie ich fühle. Und ja, das ist auch so, wie ich das erlebe, dass es wirklich sehr ein schöner Austausch ist, der immer stattfindet. Und da kommen auch die Frauen nach Abschluss des Wochenbetts meist, beginnen sie da die Fühler etwas auszustrecken. Und gerade so bis jährig. Ja, also auch diese Trauerphase ist auch, viele Frauen stecken auch gerade noch in der Trauerphase, wenn sie das erste Mal den Mama-Kreis besuchen, was ich auch wertvoll finde, weil da wirklich der Rahmen ist, wo man verstanden wird. Und das ist das, was sich die Frau auch wünscht.
Ja. Und ich finde es sehr schön, wenn ich richtig informiert bin, dürfen Sie auch Ihre Kinder mitbringen. Das ist ja dann in der Zeit auch oft vielleicht noch gar nicht so leicht. Ne? Denn beim Mama-Kreis stellt man sich dann vielleicht vor, irgendwann am Abend um 19 Uhr oder um 21 Uhr im Zoom, wenn die Kinder schlafen oder so, ne? Sondern das ist ja auch wirklich gedacht, wirklich Mutter ist man ja auch durch das Kind und mit, ne? Dass das auch wieder bei sein kann.
Ja, das ist und war mir wichtig, diesen Raum zu schaffen, dass die Kinder mit dabei sein können und es funktioniert fantastisch. Also ich bin selbst immer wieder ganz berührt, dass auch wenn wir mal eine Atemübung oder nach innen gehen, dass die Kinder da wirklich meist gut mitmachen und es reicht, dass alle auf alle schauen und keins da irgendwie randaliert oder so, auch wenn sie größer sind. Ja, genau. Und auch ein schönes Feedback, was ich mal hatte, war eine Mama, die gesagt hat, mit einem dreimonatigen Kind zum Schluss so, ach, diese Stunde hat mich jetzt entspannt und ich dachte vorher immer, ich muss mein Kind wohin geben, damit ich entspannen kann. Mhm. Und ich erfahre jetzt, ich kann ja auch wieder bei mir ankommen und entspannt sein mit meinem Kind.
Ja, mega schön. Ja, weil viel haben wir das Problem, ne, dass wir uns dann immer vom Kind lösen müssen, zum irgendwas machen. Ne?
Mhm. Ja. Ja, und vom Kind lösen ist auch ein großes Thema in der Muttertät. Und hier in der Schweiz ja schon sehr früh für die, die planen oder in der Schwangerschaft planen, dann wieder im Beruf weiterzugehen. Die müssen ja mit 14 Wochen, 16 Wochen, müssen sie bereits sich da wieder für viele Stunden trennen vom Kind, lösen vom Kind und sowieso innerhalb des ersten Jahres ist das ja dieses Versorgerjahr und das Kind, was ja noch fest auf diese enge Verbindung auch angewiesen ist, diesen sicheren Rahmen, den die Eltern schaffen, vor allem die Mutter, ja, das ist für viele eine Challenge. Und die einen machen das nach diesen 16 Wochen Mutterschaftsurlaub und die anderen dann vielleicht mit einem Jahr, aber den Prozess machen alle während der Muttertät durch.
Ja. Ja, das gehört dann zu den individuellen Rahmenbedingungen, ob ich wieder arbeiten gehe oder nicht, ne?
Genau.
Und das ist ja wie bei Pubertät, spielt keine Rolle, ob ich eine Ausbildung mache oder. Ich habe es ja trotzdem.
Ja. Was aber speziell ist, jede Frau hat einen Plan, den sie ausarbeitet während der Schwangerschaft und dann ist das Kind da und man ist plötzlich eine andere Person, hat neue Anteile an sich, die man entdeckt und das Trennen fällt nicht so leicht, wie man ursprünglich gedacht hat. Und der Plan ist aber schon da. Die Verträge sind so gemacht und ja, das fordert dann zusätzlich heraus, weil die Muttertät bringt auch mit sich, plötzlich einen anderen Blickwinkel zu gewinnen auf Wertigkeit von Berufsfeldern, von Tätigkeiten und vielleicht ist dann die eigene, der Beruf, den man ausgeübt hat, für plötzlich nicht mehr so relevant aufs Leben gesehen. Und weshalb, ja, auch vielleicht die Frage, weshalb soll ich jetzt meine wertvolle Zeit, die ich mit meinem Kind oder für mich verbringen kann, wie soll ich die jetzt für etwas, was ich plötzlich nicht mehr als so sinnvoll erachte, da investieren? Ja. Das kommt noch dazu, zu dieser Lösungsthematik.
Ja, und ich denke, das löst ja in beide Richtungen auch wieder Trauer aus, ne? Muss ich den Job loslassen? Muss ich Freundschaften loslassen, muss ich Sport loslassen oder das Kind loslassen? Ne?
Ja.
Das mag dann im Grad individuell sicher Unterschiede machen, was jetzt schwieriger oder leichter zum Loslassen ist. Aber ich glaube, das ist dann wie wenn ich mir eine Achterbahn vorstelle oder auf der Achterbahn draufsetze und runterrase. Das sind halt zwei ganz verschiedene Dinge.
Ja, und auch jede Frau hat ja ihre ganz eigenen Lebensthemen, die sie mitbringt. Mhm. Und da kommt dann auch, also die kommen auch in diese Bereiche mit rein, oder? Wie habe ich die Ansprüche an mich selbst, an Perfektion vielleicht? Wann fühle ich mich schwach oder als schwach gestellt? Auch die Aufarbeitung der eigenen Kindheit kommt da bereits wieder mit rein, weil wie habe ich meine Mutter erlebt, wie wertvoll erachte ich selbst Mutterschaft und dieses Dienen, ich sage mal, der Evolution. Ja, wie ist meine Beziehung zu meiner Mutter, das spielt alles da auch in diese ganze Transformationszeit mit rein.
Ja, also das ist ja, ne, ich bin dann sozusagen von der Rolle her noch nie so ähnlich gewesen zu meiner Mutter wie jetzt. Ja, das ist ja für viele schwierig. Ne?
Ja.
Und oft beginnt ja dann so ein zwiespältiger Prozess. Entweder werde ich dann plötzlich wie meine Mutter oder ich will auf gar keinen Fall so werden wie meine Mutter. Und beides kann ja dann auch Schwierigkeiten auslösen. Ne?
Ja, und gleichzeitig Riesenchancen.
Genau.
Also ein riesiges Potenzial, Frieden zu schaffen, Annahme und auch Annäherung.
Ja. Ja, absolut. Also einem wird ja auch erst bewusst, was die eigenen Eltern geleistet haben. Ne? Mit jedem Woche oder Monat oder vielleicht auch sogar Tag, dass man denkt, mein Gott, das haben die gemacht. Und dann
ja,
noch mit
und wie Kindern. Haben sie das gemacht und wann?
So, ja.
Genau, ja. Genau.
Sehr spannend. Gibt es nach dieser Ausprobierphase noch mehr Phasen?
Die letzte, die Transformationsphase, folgt auf die Übergangsphase. Und in der Transformationsphase geht es dann wirklich darum, dieses, was wir vorher ausprobiert haben, was wir an Ideen gesammelt haben und sich als gut angefühlt hat, stimmig, wie wir uns definieren, wie wir die Werte neu setzen wollen, dann wirklich umzusetzen, zu transformieren, nach außen auch zu leben. Darum geht es in dieser letzten Phase. Ja.
Was wären da so Stolpersteine oder Tipps, wo du sagst, das ist ganz wichtig, dass man in der Phase bewusst den Fokus auf das lenkt? Wenn jetzt eine Frau käme und sich betreuen lassen würde von dir und braucht da Hilfe?
Ja, da geht es dann vielleicht eher um Mut. Und Mut ist ja dann, wenn es Angst macht und wir machen es trotzdem. Mutig zu sein und auch immer wieder vielleicht die Gedanken aus der Übergangszeit herzuholen, respektive die Gefühle, wie hat es sich da im Ausprobieren angefühlt, und den Mut, dann diesen Weg wirklich zu gehen, sich selbst und dem Leben zu trauen, da in die Umsetzung zu gehen.
Ja.
Ja.
Gibst du den Phasen noch was, was du hinzufügen möchtest, oder haben wir das so als Überblick?
Ich finde, den Überblick haben wir gut geschaffen von diesen Phasen. Was ich noch unbedingt ansprechen möchte, ist dieses Bedürfnisse. Welche Bedürfnisse haben welches Gewicht, welchen gehe ich nach? Ich finde das sehr wichtig bezüglich Mutterwerden anzusprechen, weil wir haben ja gesagt, das ist nach der Geburt, ist dieses kleine Wesen, vielleicht sogar zwei, auch bei Zwillingsgeburten, ist da, sie sind von uns abhängig als Mama. Wir sind dadurch etwas fremdgesteuert und gleichzeitig haben wir dieses aus der Physiologie neu angelegte, überempathische für dieses Wesen. Und es verleitet uns, dass wir einfach uns vergessen, unsere eigenen Bedürfnisse vergessen und versuchen sowieso in der heutigen Zeit sehr aufs Kind die Bedürfnisse zu beachten und auch zu erfüllen. Und unsere Bedürfnisse stehen aber vor den Bedürfnissen der Kinder. Klar, hier geht es nicht um, stille ich jetzt mein Kind oder nicht. Es geht darum, uns selbst gut zu schauen, weil das Kind von uns als Mutter abhängig ist. Und vielleicht kannst du da zum Partner noch etwas sagen. Ich erlebe das so oder ich sehe das so, dass der Partner genauso abhängig davon ist, dass es der Mama gut geht. Wie siehst du das?
Ja, also es gibt ja dieses Flugzeugbeispiel, ne? Sich erst selber die Atemmaske anlegen, bevor man es dem Kind anlegt.
Ja, genau.
Das kommt ja immer. Ne?
Ja.
Weil das Kind es einfach nicht selber kann, ne?
Ja.
Und ohne fitte Mutter. Ne? Ich wollte eh noch auf die Partnerschaft zu sprechen kommen, oder machen wir das gerade?
Ja.
Weil Bedürfnisse, weil jetzt, wenn ich das so ein bisschen gehört habe, habe ich gedacht, ja, das ist ja eigentlich so ein Intro-Prozess, den wir jetzt beschrieben haben, der innen abläuft. Ne? Aber ich glaube nicht, dass das so erlebt wird.
Nein. Gar nicht.
Genau.
Gar nicht.
Sondern einerseits habe ich ja rundherum Leute, die diese Entwicklung machen, ganz nah. Also das Kind macht ja alle zwei Tage einen neuen Entwicklungsschritt am Anfang und dann später ist es plötzlich 13 Meter groß und geht alleine auf den Spielplatz in die Rutsche und man denkt, ja und jetzt? Ne? Also das ist ja von heute auf morgen manchmal.
Ja.
Denn hat man ja auch rundherum, vielleicht hat man auch schon ein Kind oder eben andere Themen, die sich verändern. Also andere machen ja auch noch einen Prozess, ne, und der Partner ja eben auch. Ne.
Mhm.
Und ich komme ja aus der Systemik bei so Sachen oft, wenn ich so Paare berate, in der Zeit bin ich ja sehr systemisch unterwegs, dass ich dann schaue, wie hat sich auch das System geändert. Durch so ein Kind ändert sich eben auch das System. Das versuche ich dann mit so viel Güli oft zu zeigen. Und viele sind schon nur da entspannt, wenn man das mit dem Figüli sieht, ne, wie sich das eben jetzt geändert hat, das System. Mhm. Und dann sieht man es mal und kriegt Bewusstsein dafür, ne. Und ich wollte eh noch auf das zu sprechen kommen, weil ich finde, fürs Kind haben wir auch relativ viel, was wir wissen.
Ja.
Na? Dann gibt es dann Ratgeber und eben Leute wie dich, die das können. Und dann auch die Homöopathen, habe ich auch erlebt, wir haben viel zu sagen. Aber es ist, ich mache es jetzt erst 15 Jahre, aber ich kann sagen, das ist eine der Sollbruchstellen für die Beziehung schlechthin.
Mhm.
Es gibt aus meiner Sicht drei, wo Beziehungen, wenn die einigermaßen gut sind, also nicht die sowieso schon nicht gut waren, ne, die brechen wegen irgendwas nachher später. Ne. Aber die meisten Beziehungen gehen auseinander, wenn die Kinder ganz klein sind, dann wenn die Kinder ausziehen und dann gibt es nochmal, wenn die Frau in die Menopause kommt, je nachdem wann das ist, kann das auch mit einer dieser anderen Phasen auch überlappen. Aber wann immer jetzt Scheidungen sind, sehe ich immer, wie es kommt in diese Phasen hinein. Ne. Und deshalb um eigentlich ja die Bedürfnisse, ich meine, wem soll ich sie mitteilen? Im Prinzip. Ne? Auch die eigenen Eltern sind ja oft nicht, dass sie jetzt da 24/7 plötzlich Zeit haben. So kommt das auf den Partner. Und deshalb muss diese Sache eigentlich sehr gut funktionieren, weil auch die Bindung von Kind zu Vater extrem davon abhängt, wie die Mutter mit dem Vater umgeht.
Mhm.
Also nehmen wir an, die Beziehung läuft irgendwie nicht gut und die Mutter, ich hatte das letztens, ne? Die Mutter sagt, ich gebe meinem Mann das Kind nicht, weil der macht alles falsch.
Mhm.
Ne? Wir haben dann das ein bisschen besprochen und dann haben wir rausgefunden, der Mann macht es anders. Ne? Und dann ging es plötzlich, ne? Und dann war das wie klar, okay, das macht es halt anders und das ging dann und dann hat sie auch gemerkt, dass viele ihrer Bedürfnisse zum Beispiel überhaupt erst befriedigt worden sind, dadurch, dass sie eben das Vertrauen hatte, dass der Vater auch was machen darf. Also ich erlebe oft, dass der Partner auch eben so sekundär oder tertiär an diesem ganzen Prozess beteiligt ist. Einerseits von der Frau zum Mann, wie bindet sie ihn ein? Andererseits natürlich aber auch vom Mann, wie bereit ist er, wie präsent ist er? Wie ist er, wenn er von der Arbeit dann heimkommt? Wie interessiert ist er noch an irgendwas auch teilzunehmen? Mhm. Also es braucht natürlich wie beide. Ne? Und ich glaube, dass, also wenn ich das jetzt so höre, dann kann ich mir vorstellen, dieser Mutter-Tets-Prozess, der muss ja noch viel schwieriger sein, wenn da die Beziehung nicht gut funktioniert. Auf der anderen Seite ist ja auch das, und das wäre jetzt meine Frage an dich, das ändert sich ja aber auch. Also wir haben ja jetzt gesagt, ja, ich ändere mich, ich bin nicht mehr die Frau von vorher, ich bin nicht einfach die Frau mit noch einem Kind. Aber die Beziehung ist auch nicht einfach die Beziehung wie vorher mit noch einem Kind, oder?
Ja, das ist richtig, ja. Also schon eben, ich sag, der Fokus liegt ja auf ganz anderen Dingen, dann auch innerhalb der Beziehung. Und da ist auch ja die große Kunst, dann immer wieder so die Außensicht einzunehmen und zu sagen, okay, gut, wo stehen wir jetzt und was braucht jetzt jede Person für sich, also die Mama, der Papa, was braucht jeder für sich und was brauchen wir jetzt als Partner zusammen, um zu funktionieren, also ich sage jetzt auch, diese Bindung auch zu pflegen, nicht nur funktionieren im Sinne von Leistung, sondern wirklich so ein die Bindung zu pflegen. Und dann kommt der große Faktor dazu. Meist ist die Mutter schon übersättigt mit Oxytocin durch das Kind. Also ist auch die Verbindung, die man irgendwie auf eine andere Art finden muss in der Partnerschaft, weil auch die körperliche Nähe, das Bedürfnis sich verändert. Und da kommen natürlich dann andere andere Qualitäten der Beziehungen, die mehr Gewicht bekommen und auch ein bisschen auf dem Prüfstand stehen. Und dazu auch noch der Punkt, wie in der Pubertät sind ja oft die Eltern die Prellböcke, oder? Die Kinder gehen oft bei den Eltern sich ausprobieren, reagieren sich ab, stoßen da ihre Hörner und so. Und als Frau macht man das natürlich bei der nahestehendsten Person, wo man hoffentlich bedingungslose Liebe erfährt, aber das gar nicht immer so einfach ist, wenn man dann der Prellbock ist. Und das ist auch viel, denke ich, vom Partner aushalten. Ja. Und tragen auf eine andere, also getragen werden als Frau auf eine andere Art und Weise. Ja.
Ja, ich glaube, es braucht, wenn man so allgemein jetzt runterbrechen will, es bleibt auch nicht selbstverständlich bei den Männern individuell, aber es braucht das eine, was wir schon angesprochen haben, von den Bedürfnissen, ne, dass er eben auch seinen Bedürfnissen erfüllt, mhm, ne, und eben auch nicht nur dient und arbeitet und dann kommt er heim und arbeitet noch mehr und macht dann nur alles falsch und denkt dann, ja, weißt du, dann macht er einen Scheiß alleine. Also, ne, sondern auch die eigenen Ressourcen müssen aufgefüllt sein, damit ich dann auch der Prellbock sein kann.
So. Ja.
Und der zweite ist aber sicher, das erlebe ich viel, dass das noch falsch ist, dass wir eher versuchen, jetzt von der Männerseite gesprochen, Verständnis zu zeigen, als Lösungen anzubieten.
Ja, ganz ein wichtiger Punkt, ja. Also ein Missverständnis oft zwischen Frau und Mann, dass sich danach sehnt, verstanden zu fühlen, anlehnen zu können und er versucht, Lösungen zu präsentieren und versteht auch nicht, weshalb sie die nicht annehmen kann und nicht umsetzen kann.
Ja.
Wobei es bei der Frau ja um den eigenen inneren Prozess geht, beim Erzählen, beim sich ausweinen oder halt das Herz ausschütten.
Ja, genau. Vor allen Dingen in der Phase von dieser Trauerphase, wo wir vorhin besprochen haben. Ne? Also wenn dann, glaube ich, der Mann noch relativ frisch in diese ganze Rolle dann einen Haufen Lösungen präsentiert, da wird nicht viel helfen.
Mhm. Ja, und gleichzeitig auch in dieser Übergangsphase ist man ja vielleicht den einen Tag so und die nächste Woche ganz anders, weil man sich ausprobiert und diese verschiedenen Ideen hat und ist auch so ein bisschen aushalten vom Mann gefragt oder mittragen, wenn die Ideen dann zu früh angepackt werden und wieder scheitern oder ja, es mal in die Hose geht.
Ja.
Ja.
Also mir hat immer geholfen, ganz persönlich, rede ich ja gerne im Podcast, ne? Mir hat immer geholfen, dass dieses ehrliche Interesse, ne? Also ich habe gemerkt, wenn ich versucht, Lösungen zu bringen, ist ja auch in der Praxis nicht gut in der Phase, jetzt unabhängig von uns. Ne? Und das ist auch gewissen Freundschaften oder so, weil, also das habe ich jetzt ja nicht nur in der Beziehung gemerkt, das merkt man jetzt mal ja relativ schnell, dass das auch auf der Arbeit manchmal, ist man einfach nicht gefragt. So.
Mhm.
Aber was ich immer spannend fand oder was mir immer geholfen hat, ist dieses ehrliche Interesse, ne? Zu verstehen zu wollen, okay, wie kommt es jetzt da drauf, warum ist das so, okay. So. Oder dann auch interessiert zu fragen, okay, brauchst du jetzt dafür eine Lösung?
Ja, das ist immer gut. Oder was könnte dir jetzt helfen?
Ja.
Soll ich dich einfach halten?
Und inzwischen hat mich das auch von viel Verantwortung befreit, weil man als Mann ja dann auch schnell der Meinung ist, ich muss jetzt eine Lösung finden für die Frau und plötzlich trägt man Verantwortung für den Gemütszustand des Partners.
Mhm.
Ja, also. Mhm. Und das erschöpft einen ja zusätzlich. Ne?
Ja.
Und wenn ich mich da rausnehmen kann und verstehen kann, es langt schon für meinen Gemütszustand irgendwie die Verantwortung zu tragen, dann das langt ja. Das ist schon mühsam genug.
Ne? Ja, und das Kind ist ja auch noch.
Genau.
Ja. Genau. Ja, ich möchte einfach nochmal betonen, dass die Frauen da achtsam mit sich sein dürfen. Natürlich auch die Männer, aber oft sind ja die Frauen rund um die Uhr auch wirklich in diesem Dienst, wo sie stehen, wo sie Bedürfnisse des Kindes erfüllen, Tag und Nacht. Und dass sie da immer wieder den eigenen Krug an Lebenskraft auffüllen, indem sie gut für sich sorgen, weil sie, ja, täglich, stündlich, immer einschenken den anderen, den Kindern und dem Haushalt und dem Beruf und so, dass sie da wirklich achtsam mit sich sein dürfen und immer wieder die eigenen Ressourcen stärken, ganz bewusst sich rausnehmen, eben mit oder ohne Kind,
ja,
sich zu nähren.
Finde ich einen guten Abschluss. Oder hast du noch was an Thema?
Ich glaube, also ich könnte noch länger darüber sprechen, wie ihr merkt, aber ich denke, wir haben wirklich die wichtigsten Punkte angeregt.
Ja.
Und ich finde es immer wertvoll, dass man vielleicht auch sich schon in der Schwangerschaft ein bisschen Gedanken macht darüber, einfach um das Bewusstsein zu schärfen, was gehört da vielleicht noch zum Mama-Werden mit dazu. Gar nicht, um Angst zu machen oder die Warnglocken anzuwerfen, sondern einfach für das Bewusstsein, es ist mit der Geburt nicht gemacht. Ich bin zwar Mama, weil das Kind ist dann da, aber ich darf mir diese Erlaubnis geben, dass das ein Prozess ist, der eben über 2 Jahre dauern darf. Und ich muss nicht so oder so sein, direkt nach Geburt.
Ja. Und es ist eben biologisch initiiert. Das ist, finde ich, noch ein ganz interessanten Fakt, dass es eben nicht mit mir stimmt etwas nicht, sondern mit mir ist alles in Ordnung.
Genau.
Ja. Sehr gut. Vielen Dank für deine Zeit, für dein Wissen, das du da mit uns geteilt hast. Und ich glaube, viele von uns haben den Begriff Muttertät das erste Mal gehört.
Mhm.
Ich hatte ehrlich gesagt am Anfang ein bisschen Mühe. Ich fand dann keinen besonders werbefähigen Titel. So. Aber ich kann mir jetzt auch viel mehr darunter vorstellen und finde gerade über diesen biologischen Teil, finde ich das gut, ne? Weil das ist vielleicht nicht der schönste aller Begriffe, aber so kann man sich auch leicht verstehen, dass es eben nicht ein psychologisches Thema ist.
Mhm.
So, vielen Dank. Weiterhin viel Erfolg natürlich mit deinen Projekten in die Richtung. Das
Danke.
Wird ja auch wachsen, allein schon durch die Erfahrung, die du jetzt sammelst. Und wünsche euch auch, liebe Zuhörer, viel Freude weiterhin mit der Reihe. Wir werden uns jetzt ja bis zum Wochenbett und darüber hinaus auch weiter vorarbeiten im Leben der Frau. Da schon einige interessante Gesprächspartnerinnen, die da über verschiedenste Themen noch reden werden. So wünsche ich euch weiterhin viel Freude dabei und alles Gute bis zum nächsten Mal. Ciao.
Tschüss.